Deutschlandfunk. Hintergrund.
Flucht in die Selbstbestimmung. Wie sich Asylbewerberinnen in Deutschland emanzipieren. Eine Sendung von Claudia van Laak.
Eine helle Altbauwohnung im Berliner Stadtteil Oberschöneweide. Am weißen Küchentisch sitzt Fatima Almeio. Ihre vier Kinder, Sima, Hasna, Halla und Bashir, haben sich im Halbkreis hinter sie gestellt, als wollten sie ihrer Mutter den Rücken stärken. Die Syrerin möchte ihre Geschichte erzählen, wie sie vor 3 Jahren ihren Mann in Aleppo zurückgelassen hat und mit ihren 4 Kindern nach Berlin gekommen ist, wie sie einen Kulturschock erlitt, küssende Paare auf der Straße. Und wie Fatima Almeio langsam aber sicher realisierte, verglichen mit ihrem Heimatland Syrien geht es den Frauen in Deutschland besser.
Wenn sie Frau geht zum Arbeiten und so, dann sie ist genauso für einen Mann. Aber wenn sie ist in Syrien, sie braucht immer die Hilfe von Mann. Ohne diese Hilfe, sie kann gar nichts vor.
Fatima Almeio ist 33. In einem Alter, in dem manche deutsche Frau zum ersten Mal Mutter wird, hat die Muslima bereits einen Sohn und 3 Töchter auf die Welt gebracht. Bei ihrem ersten Kind, Bashir, war sie gerade einmal 17.
Und bei unserer Heimat, unserer Kultur, ein bisschen anders. Männer arbeiten, Frauen sind zu Hause.
In Aleppo wurde sie rund um die Uhr von ihrem Ehemann und ihrer Schwiegermutter kontrolliert, erzählt Almeio. Das Haus sei das Reich der Frauen, alles vor der Tür gehöre allein den Männern. Verheiratete Frauen, die ein eigenes Leben abseits ihrer Familie haben? Undenkbar. In Berlin lernte sie Mütter kennen, die sich abends mit einem alten Freund trafen, ohne Ehemann.
Auch Überraschung war das. Ich finde, das ist also viel, viel besser als bei unserer Kultur. Sie haben viel Freikopf, ja, nicht wie bei uns.
Den Kopf frei, ja?
Ja, Kopf frei. Okay. Habe ich andersrum gesagt.
Fatima Almeio ist eine fröhliche Frau. Wenn sie lacht, wirft sie den Kopf nach hinten und schüttelt ihre langen, dunklen, glatten Haare. Den Kopf hat sie erst seit kurzem frei. Das Kopftuch, den Hijab, hat sie bewusst abgelegt.
Ja, ich bin Muslime, ich akzeptiere das, aber ich bin auch frei.
Sie steht auf, geht ins Schlafzimmer zum Kleiderschrank, steigt auf einen Stuhl. Die Kopftücher wollte sie nicht mehr sehen, deshalb hat sie sie ganz hinten in den Schrank gepackt. Fatima Almeio streckt sich, greift in das oberste Fach.
So. Und wie viele gibt es denn noch? Hast du sie alle verwahrt?
Die sind ein bisschen hoch.
Okay, versteckt
ja.
Da oben.
Ja, genau. Ja. Mach so für einen Schal hier im Hals und so.
Also aber einfach, wenn
ja,
es
genau,
kalt ist.
Genau, ja. Aber im Sommer kann man machen ein bisschen so.
Genau.
Weil manche sind dünn, manche sind dick. Wenn dick, im Winter geht.
Pink, beige, hellblau. Gestreift, gepunktet, geblümt. Baumwolle, Seide. Ein großer Stapel Kopftücher, den Fatima Almeio jetzt nicht mehr braucht, um sich zu verhüllen. Nur um sich zu wärmen und zu schmücken. Leicht war es nicht, den Hijab abzulegen.
Also hinter mir, sie haben viel geredet. Die Frau ist nicht sauber, die Frau ist nicht gut, weil sie hat keine Mann und so. Guck mal, sie macht, was will. Sie ist unnormal. Sie haben viel über mich geredet. Aber ist egal. Interessiert mich nicht.
Sie, das sind die syrischen Männer in der Flüchtlingsunterkunft und im Deutschkurs. Junge Männer, die ihre Söhne sein könnten. Trotzdem fühlten sie sich berufen, die 33-Jährige im Namen der Ehre, im Namen des Islam zu kritisieren. Doch Fatima Almeio bekam Unterstützung von anderen Frauen. Von Roya Wahidi zum Beispiel, die im Flüchtlingsheim arbeitet und inzwischen eine gute Freundin geworden ist.
Fatima kam auch einmal mittags zu uns ins Büro und mit Kopftuch und sie hat geweint. Erinnerst du dich?
Ja.
Und sie hat gesagt, ich wurde heute in der Schule gemobbt und die Jungs haben richtig mich sehr schlecht behandelt.
Roya Wahidi legt beschützend den Arm um die Schulter ihrer Freundin Fatima. Die gebürtige Iranerin ist 1986 vor dem Mullah-Regime nach Deutschland geflohen. Sie kennt den Kampf muslimischer Frauen um Selbstbestimmung.
Fatima, bleib stark, das ist deine Meinung, es ist dein Leben, es geht niemanden an. Und also es war immer hin und her,
ja,
ne?
Genau.
Das war nicht einfach, ja. Sagen, es ist mein Leben, sondern viele mischen sich leider ein. Ne? Und es ist nicht einfach, sich dagegen zu wehren. Man muss wirklich sehr, sehr stark sein. Und Fatima hat gezeigt, dass sie stark ist, ja. Freue ich mich sehr.
Ich habe gesagt, nee, nicht mehr mit Kopftuch und so. Ich bin hier in Europa, ich lebe auch hier in Deutschland. Ich muss auch mein Leben ganz anders machen. Und danach kann man so sagen, Schritt für Schritt. Ja, mit meinen Kindern, mit meinem Leben, mit alles.
Fatima Almeijo ist eine Ausnahme, nicht typisch für die vielen hunderttausend Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind. 70% der Erwachsenen sind Männer, nur 30% Frauen. Sie fliehen in der Regel zusammen mit ihren Ehemännern und Kindern.
So, dass Flucht extrem riskant ist und für Frauen wesentlich riskanter als für Männer.
Erläutert Herbert Brücker, Direktor des Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung in Berlin.
Darum fliehen Männer eben sehr häufig alleine bzw. im Verband mit Freunden. Frauen flüchten fast immer nur im Familienverband oder zumindest im Verband von Verwandten. Also eine junge, alleinstehende Frau wird in der Regel nicht flüchten.
Junge Männer meist in Gruppen unterwegs. Das ist das prägende Bild in der Öffentlichkeit. Männer dominieren auch die Deutschkurse. Frauen sind hier deutlich unterrepräsentiert. Nicht zuletzt verdienen nur wenige Frauen ihren Lebensunterhalt selbst, indem sie arbeiten gehen. Die allermeisten sind zu Hause, kümmern sich um ihre Kinder.
Der Hauptgrund ist die ganz andere familiäre Situation von Männern und Frauen. Also ist so, dass etwa gut 70% der Frauen Kleinkinder oder Kinder haben. Und das sind bei den geflüchteten Männern 30%. Da ist der Anteil sehr viel geringer.
Integrationsforscher Brücker hat die Ansichten und Wertvorstellungen der Geflüchteten empirisch untersucht. Ein unerwartetes Ergebnis: wird nach den unterschiedlichen Rollen von Frauen und Männern gefragt, unterscheiden sich die Antworten der Geflüchteten nicht stark von denen der Deutschen.
Wenn wir solche Fragen stellen wie: Ist die Bildung ihrer Söhne wichtiger als die der Töchter? Haben wir vergleichbare Größenordnung wie in der deutschen Bevölkerung. Wenn wir Fragen stellen, es ist für die Unabhängigkeit einer Frau wichtig, erwerbstätig zu sein, sind die Antwortwahrscheinlichkeiten auch sehr gleich verteilt in der deutschen Bevölkerung.
Die Erklärung von Migrationsforscher Brücker, diejenigen, die nach Deutschland geflohen sind, seien nicht repräsentativ für die Herkunftsgesellschaft. Gekommen seien die höher gebildeten, eher westlich orientierten. Doch die Forschungsergebnisse sind widersprüchlich.
Wir wissen aus qualitativen Befragungen, die wir mit Psychologen durchgeführt haben in den Haushalten von den Geflüchteten, dass je näher wir rankommen an die persönliche Situation der Geflüchteten, an die Arbeitsteilung im Haushalt, an das Bild von Frauen in der Öffentlichkeit, dass es dann eben doch Unterschiede gibt und die spielen auch eine Rolle.
Sex vor der Ehe wird von einer großen Mehrheit der Befragten abgelehnt, ebenso Abtreibung und Homosexualität. Indizien für ein traditionelles Rollenverständnis, für ein konservatives Familienbild, das auch mit dem Islam zu tun hat.
Und es ist in der Tat so, dass die Religiosität der Geflüchteten sehr viel größer und verbreiteter ist als in der deutschen Bevölkerung. Also das ist jetzt keine Überraschung. Das Kopftuch ist etwas weniger verbreitet, als wir annehmen. Also ich würde sagen, vielleicht ein Drittel der Frauen trägt Kopftuch.
In der iranisch-afghanischen Frauengruppe POL, Persisch für Brücke, tragen nur 2 von 15 Frauen ein Kopftuch. Die Initiative ist aus der Women's Welcome Bridge heraus entstanden, einer Online-Plattform für Berlinerinnen und geflüchtete Frauen. Jeden Dienstag trifft sich die Brücke im Berliner Frauenbildungszentrum Raupe und Schmetterling. Im silbernen Samovar blubbert der schwarze Tee. Daneben steht ein Topf mit Linsensuppe. An diesem Nachmittag geht es ums große Ganze. Um die Liebe, in der alten Heimat und in der neuen. Um den Rechtsstaat. Warum gilt im Iran vor Gericht die Aussage einer Frau weniger als die eines Mannes? Und natürlich um die Freiheit. Was bedeutet es, einer Frau zu sein, im Iran, in Deutschland, in Afghanistan?
Das ist ein ganz großer Unterschied. Unsere Beziehungen, unser Verhalten wird in unseren Heimatländern ganz genau beobachtet. Ob ich mit jemandem eine Beziehung habe oder nicht und warum ich eine Beziehung zu einem Mann habe. Hier ist es kein Thema, einen Mann einfach als Freund zu haben. Das ginge gar nicht im Iran oder in Afghanistan.
Erzählt Nastaran Moussaoui. Die Afghanin trägt kleine Perlenohrringe. Die schwarzen Haare hat sie zu einem schlichten Zopf zurückgebunden. Das Kopftuch hat Moussaoui in Deutschland abgelegt. Die Frauen hier in der Gruppe haben mich dabei unterstützt, sagt sie und lächelt in die Runde.
Im Iran und in Afghanistan kann man vieles nicht tun. Als Frau kann ich hier jede Menge Sachen machen. Hier hat man nicht das Gefühl, dass der Mann der Bessere ist. Ich selber fühle mich als die Bessere.
Elahe Mirsamo Hamadi nickt. Die Mutter zweier Kinder ist nach ihrem Jurastudium mit ihrer Familie nach Berlin geflüchtet, träumt davon, in Deutschland Richterin zu werden. Im Iran werden Frauen systematisch diskriminiert, erzählt sie. Ein Ehemann darf seine Frau schlagen und vergewaltigen. Er kann sich jederzeit von ihr scheiden lassen. Umgekehrt gilt dieses Recht nicht.
Der Punkt ist, dass man hier eine gesetzliche Unterstützung hat. Und das führt dazu, dass sich hier ein Selbstbewusstsein entwickelt. Und was auch noch wichtig ist, die Gesetze vermitteln den Frauen ein Gefühl von Sicherheit.
In Berlin unterstützt ein Netzwerk von Alt- und Neuberlinerinnen die vor kurzem nach Deutschland gekommenen Frauen. Diejenigen, die vor 20 oder 30 Jahren aus streng konservativen islamischen Ländern in eine liberale westliche Demokratie geflüchtet sind, geben ihre Erfahrungen weiter. Ähnlich wie Roya Wahedi, die Syrerin Fatima Al-Mehiyo auf ihrem Weg in ein unabhängiges Leben unterstützt, macht es bei der iranisch-afghanischen Frauengruppe POL Sohaila Azadbakht. Viele Ehen werden hier auf eine harte Probe gestellt, weiß die gebürtige Iranerin, die die Frauengruppe leitet. Die Ehemänner ertrügen ihren Machtverlust oft nicht.
Es ist so, dass sie da bestimmen. Bei jeder Sache, wenn du zum Beispiel alleine verreisen willst, ja, dann muss der Mann unterschreiben. Und hier hat er nicht die Möglichkeit, so diese irgendein Papier zu unterschreiben. Und die Rolle wird denen einfach abgesprochen. Und damit kommen sie nicht klar. Ich möchte gerne bestimmen, auf einmal habe ich überhaupt keine Macht.
Und keinen Status in der neuen Gesellschaft. Zum Beispiel der syrische Polizeichef, der in seinem Heimatland 1000 Polizisten unter sich hatte. Die Familie lebte in Luxus, die Ehefrau in einem goldenen Käfig. In Berlin wohnen sie nicht mehr in einer Villa, sondern in einem Flüchtlingsheim zu 6 auf 40 Quadratmetern. Die Kinder sprechen inzwischen besser Deutsch als der Vater, haben Freunde in Berlin. Auch die Ehefrau geht hier eigene Wege. Der Sozialarbeiter Mehmet Kratl kennt diese Familie aus seiner Beratungsarbeit. Er arbeitet bei einem Projekt der Berliner Volkssolidarität. Beratung für Männer gegen Gewalt. Denn einige Männer reagieren auf den Macht- und Statusverlust mit Gewalt.
Der Mann sieht im Grunde genommen keine Zukunft und hat Zweifel. Zweifelt daran, dass, warum er denn geflohen ist überhaupt. Ob es doch nicht besser gewesen wäre, da zu bleiben und da das alles zu ertragen. Und in dieser Situation, das trifft dann auf beide zu, dass beide ihre Emotionen nicht im Griff haben. Da kommt es dann schon zu Gewalt, dass dann hier die Männer irgendwo die Schuld suchen und nicht bei sich, aber dann bei der Frau dann die Schuld suchen und dann auch zu körperlicher Auseinandersetzung kommt.
Der 58-jährige Sozialarbeiter Mehmet Kratl ist in der Türkei geboren. Deshalb fällt es ihm nicht schwer, die Probleme der syrischen, iranischen, irakischen Familienväter zu verstehen. Kratl wird in die Flüchtlingsunterkünfte gerufen, wenn Männer dort ihre Frauen und Kinder geschlagen haben. Oder er spricht in der Beratungsstelle der Volkssolidarität mit Straftätern, die das Gericht zu ihm geschickt hat. Oft sei Unverständnis die erste Reaktion der Verurteilten, erzählt der Männerberater.
Indem dann gesagt wird, wie ich habe jetzt 20 Jahre lang, 30 Jahre lang so gelebt, habe meine Kinder großgezogen und von heute auf morgen soll ich meine Lebensweise auch mit meiner Frau ändern. Das geht doch nicht. Also wenn die Frau selbstbestimmt leben möchte, dann hätte sie ja nicht heiraten dürfen. Wenn sie geheiratet hat, dann hat sie mir, ich mag das gar nicht sagen, so auch ihr Recht überhaupt zu sprechen, abgegeben.
Die Ehefrau ist Eigentum ihres Mannes. Auf solche Vorstellungen trifft Sozialarbeiter Mehmet Kratl immer wieder. Manchmal beginnen die Probleme schon mit einem eigenen Facebook-Konto der Ehefrau.
Der Mann sagt, wir haben einen Account für uns und diesen Account, den kontrolliere ich und ich muss wissen, mit wem und wohin du schreibst. Und somit hat der Mann auch die Kontrolle über die Frau. Und die Frauen, die lassen sich das nicht bieten. Und gehen dagegen an, unter Umständen dann schon auch bis zu einer Anzeige.
Ob es in Flüchtlingsfamilien eher zu Gewalt kommt als im Durchschnitt der Bevölkerung, dazu gibt es keine Statistiken oder Untersuchungen. Polizeihauptkommissar Michael Bendix-Karden vom Berliner Landeskriminalamt jedenfalls widmet sich intensiv dem Schutz von Frauen und Kindern in und außerhalb von Asylbewerberheimen. Die Zentralstelle Prävention im LKA bietet Handreichungen für Flüchtlingsunterkünfte und die Möglichkeit für Heimbetreiber und Mitarbeiter, anonym bei der Polizei um Hilfe zu bitten. Polizeihauptkommissar Bendix-Karden hat die Erfahrung gemacht, dass Heimbetreiber die Polizei zu spät einschalten. Der Grund sei,
dass man die Unterkünfte freihalten möchte von dem Verdacht, dass dort Gewalt vielleicht auch in größerem Maßstab eine Rolle spielt, während den Anfängen.
Eskaliert die Gewalt, brauchen die Opfer, meist Frauen und Kinder, sofort Schutz. Sie benötigen einen Platz in einem Frauenhaus. Gerade daran mangelt es in der Hauptstadt. Nach EU-Vorgaben bräuchte Berlin 500 Plätze. Aktuell stehen allerdings nur 301 zur Verfügung. Viele geschlagene, misshandelte Frauen müssen deswegen warten. Ihnen bleibt oft nichts anderes übrig, als die Wohnung weiterhin mit ihrem gewalttätigen Ehemann zu teilen. Nach Angaben der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen konnte in den ersten Monaten dieses Jahres nur eine von drei Betroffenen sofort in ein Frauenhaus vermittelt werden. Außerdem sind die Frauenhäuser nicht auf Mütter mit 3, 4, mitunter 5 Kindern eingerichtet. Durchaus üblich in Flüchtlingsfamilien, sagt Hauptkommissar Bendix-Karden.
Das ist dann oftmals schwierig, weil dann mitunter nur Plätze angeboten werden für eine Frau und so und so viele Kinder. Dann aber nicht alle Kinder mit können. Dann müsste man wieder gucken, wo können die anderen Kinder untergebracht werden. Das sind mitunter so alltägliche Herausforderungen, vor denen dann Einsatzkräfte stehen, aber vor allem natürlich die Frauen selbst, die dann oftmals auch verzweifeln.
Und doch beobachtet auch der LKA-Beamte, dass viele Flüchtlingsfrauen zunehmend selbstbewusster werden. Der Polizeihauptkommissar erzählt von einer Syrerin, die bereits in ihrer Heimat, aber dann auch später in Deutschland permanent von ihrem Ehemann vergewaltigt wurde.
Für sie war das aber Normalität. Und erst nachdem sie mehr als ein halbes Jahr hier in Deutschland weilte, und auch im Kontakt natürlich mit Sozialberaterin der Flüchtlingsunterkunft, ist ihr bewusst geworden, dass das, was da passiert ist, Unrecht ist und dass sie das nicht erdulden muss.
Fatima Almehio aus Aleppo ist ohne ihren Ehemann nach Berlin gekommen. Sie ist stolz auf ihre 4 Kinder, die inzwischen besser Deutsch sprechen als ihre Mutter. Der 14-jährigen Hasna merkt man die arabische Muttersprache kaum noch an. Sie spricht fast akzentfrei Deutsch, trifft sich kaum noch mit den Freundinnen aus dem Flüchtlingsheim. Meine beste Freundin darf ich nur noch heimlich treffen, erzählt das Mädchen aus Aleppo. Die Eltern der Freundin hätten es ihr verboten, weil Hasna kein Kopftuch trage.
Sie will es jetzt auch nicht mehr tragen. Sie hat gesagt, dass sie es halt wegmachen möchte. Aber irgendwie, ihre Eltern sind dagegen. Und wir haben jetzt halt nicht so viel Kontakt, weil ihre Eltern denken, dass auch von mir was schlecht ist, weil ich halt kein Kopftuch trage und weil ich anders bin. Ich gehe halt so raus, also wie den anderen, mit kurzer Hose und so. Und sie darf es halt nicht.
Hasna hat zudem ein ungewöhnliches Hobby, das Boxen. Anfangs war Mama skeptisch, erzählt die 14-Jährige und zwinkert ihrer Mutter zu. Doch jetzt sei sie stolz, weil ihre Tochter immer gewinne.
Ich wollte immer mal Boxerin werden und das bin ich jetzt auch. Meine Mutter hat es mir früher immer nicht erlaubt und jetzt hat sie gesagt, ja, darfst du machen. Und ich mache jetzt seit 2 Jahren, 3 Jahren Boxen und bin so richtig gut. Eigentlich hat sich wirklich meine Mutter positiv verändert und ich finde es richtig gut. Also wir haben uns wirklich verändert.
Fatima Almehio will sich jetzt von ihrem Ehemann scheiden lassen. Die 4-fache Mutter will auf eigenen Beinen stehen. Ihr Ziel, besser Deutsch lernen und dann mit einer Ausbildung zur Erzieherin beginnen.
Das war der Hintergrund. Flucht in die Selbstbestimmung. Wie sich Asylbewerberinnen in Deutschland emanzipieren. Eine Sendung von Claudia van Laak. Redaktion Alexander Moritz.